danke vielmals für diese sehr nette Einführung und auch für die Einladung. Und es freut mich sehr, dass ich hier dann doch, ich war nämlich beim ersten Termin heiser und hätte Ihnen nichts erzählen können, dass wir doch eine Lösung da gefunden haben. Und ich denke, gerade bei dem Beispiel, das Sie genannt haben, dass das eine Tendenz ist, diese Diskursverschiebung, die wir momentan erleben, die weit über Österreich hinausgeht. Ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit dem Phänomen Rechtspopulismus, also letztlich seit Jörg Haider auf die österreichische Bühne gekommen ist, aber in den letzten Jahren, vor allem seit Brexit und der Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten, haben sich die Grenzen des Sachbaren signifikant verschoben. Und das betrifft, wir werden dann im Einzelnen darauf eingehen, aber nur jetzt einmal als Einleitung, das betrifft einerseits die Möglichkeit zu lügen, ohne Unwahrheiten zu sagen, ohne Konsequenz. Wir waren noch nie, und das geht jetzt auch historisch zurück, in demokratischen Staaten, ich rede jetzt nicht von totalitären Regimen, so stark mit Lügen konfrontiert und mit Unwahrheiten und mit Verzerrungen, ohne dass Fakten etwas ausmachen wie jetzt. Der zweite Punkt, der auch sichtbar ist, so viele Beleidigungen, wenn man so schön sagt, unter die Gürtellinie, sexistischer Art, rassistischer Art, antisemitischer Art, haben wir auch noch nicht erlebt, auch wieder ohne Konsequenzen. Und das Dritte, all das ist verbunden mit einer gleichzeitigen Aushöhlung demokratischer Prozesse. Ja, also das geht so Hand in Hand. Und auf diese drei Ebenen möchte ich ein bisschen eingehen heute, eher in einen Gesamtzusammenhang, zumindest einen europäischen, wobei manchmal die Hinweise auf Donald Trump, die müssen kommen. Ja. Geht nicht anders. Aber im Prinzip geht es mir sehr stark letztlich um die Europäische Union und die europäischen Staaten. Auch deshalb, weil gerade die Verträge zur Europäischen Union doch sehr klar die Menschenrechte festschreiben. Ja. Also ganz anders als in anderen Staaten gibt es in der EU einen ganz klaren legistischen Rahmen und es gibt auch gewisse Sanktionen, die nicht jetzt langsam angeworfen werden in Bezug auf Ungarn und auf Polen, sogenannter Artikel 7, Sie haben sicher schon darüber gelesen, wenn eben diese Fundamente der Grundrechte und der Menschenrechte verletzt werden. Also insofern finde ich gerade die EU ein sehr spannendes Untersuchungsgebiet, wobei wir natürlich alle nicht wissen, was passieren wird, wenn England oder Großbritannien jetzt austritt. Ich bin zufällig genau diese Woche in London, eine langstehende Einladung und wir fragen uns schon, ob man uns überhaupt ausreisen lassen wird, weil kein Mensch weiß, was nach dem 31. Jänner passieren wird. Also vielleicht sehen Sie mich nicht mehr in Wien, ich weiß es nicht. Ja, worüber, Sie haben ja wahrscheinlich alle so ein Handout bekommen, aber trotzdem möchte ich ein bisschen was zu der Übersicht zu dem Vortrag sagen. Also ich möchte erst ein bisschen einleiten, Phänomen Rechtspopulismus insgesamt ein bisschen definieren und wieso das so stark mit Angst zu tun hat. Und zwar sowohl mit Angst wie mit Hoffnung. Ja, also Angst und Hoffnung hängen sehr eng zusammen, hat schon Spinoza gesagt oder geschrieben. Und das ist ein Zusammenhang, den ich ein bisschen aufschlüsseln möchte. Dann möchte ich Ihnen ein paar Strategien, die Rechtspopulisten, Rechtspopulistinnen verwenden, ein bisschen näher bringen und dann mit Beispielen zur symbolischen Politik und zur Konstruktion paralleler Welten ein bisschen illustrieren und schließlich dann zusammenfassen, was sich da abspielt und was ich unter Normalisierung verstehe. Da vielleicht nur vorausgeschickt, da meine ich, dass wir uns alle langsam an gewisse Tabubrüche gewöhnen. Es gibt ein gutes Buch von Perksen zur Empörung. Ja? Man kann nicht ständig empört sein. Ja? Man kann sich ja nicht 24 Stunden, 7 Tage in der Woche aufregen. Also insofern gewöhnt man sich, wenn man ja schließlich und endlich auch mit anderen Dingen beschäftigt ist. Und so schleichen sich gewisse, nicht nur Formulierungen, sondern auch Meinungen und Haltungen in den Alltag ein. Ohne dass man das ununterbrochen merkt, man übernimmt es einfach, wenn es medial verbreitet wird, weil es in der Politik verbreitet wird, weil es im Fernsehen hört oder Facebook, Twitter oder sonst was, also soziale Medien, in denen man sich bewegt. Und man gewöhnt sich. Ja? Und so verschieben sich bestimmte Konventionen langsam in die eine oder andere Richtung. Ja? Das geht sowohl von dem linken Rand wie vom rechten Rand, jetzt politisches Spektrum gemeint. Überlegen Sie sich die Meinungen zum Beispiel zur geschlechtergerechten Sprache oder auch zur Ehe zwischen Homosexuellen. Das hat sich völlig verschoben von einer Tabuisierung, jetzt ist es Gesetz, ja, man darf das. Also es hat sich über Jahrzehnte über Debatten verschoben. Ähnlich verschieben sich bestimmte Ausgrenzungen, die wir vorher nicht so akzeptiert hatten, in die andere Richtung. Ja? Und dann kommt es zu Spannungen natürlich und auch zu Konflikten, zu Debatten, zu Polarisierungen in manchen Gesellschaften, aufgrund dieser Verschiebungen des Diskurses, die letztlich bestimmte Ideologien und Meinungen manifestieren. Zunächst einmal, was versteht man unter Rechtspopulismus? Und ich möchte gleich auch da vorausschicken, es gibt sehr viele unterschiedliche Begriffe dafür. Ich werde jetzt nicht auf eine terminologische Debatte eingehen, aber ich kann Sie versichern, dass es in der Wissenschaft momentan große Debatten gibt, wie man dieses Phänomen benennen soll. Ja, also Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Populismus zu court, also einfach so, rechtsradikal, was ist dann Linkspopulismus, also es geht hin und her. Ich habe das unnächst einmal gezählt, wenn ich gerade an der zweiten Auflage meines Buches arbeite und sich also in den 5 Jahren, seitdem ich das erste Manuskript abgegeben habe, die Welt praktisch verändert hat. Also seit 2014, wenn Sie sich überlegen, gab es kein Brexit, kein Trump, keine AfD, ja, also es kein Ibiza, also vieles hat es damals noch nicht gegeben. Es hat sich also enorm viel verändert und ich habe das jetzt unlängst einmal in der Literatur gezählt, es gibt wahrscheinlich ungefähr 50 Begriffe, die sich an diesem Phänomen abarbeiten. Insofern bitte, ich verwende jetzt hier mal Rechtspopulismus, versuche Sie eher den Inhalt dessen zu nehmen und jetzt, dass wir also nicht über die Terminologie uns länger unterhalten. Ich finde, dass Anna Krasteva da eine sehr gute Definition zur Verfügung gestellt hat. Das ist eine bulgarische Gelehrte, Politikwissenschaftlerin, die folgende Charakteristika als ganz besonders wichtig für dieses Phänomen Rechtspopulismus benennt, nämlich einerseits ein Verschieben von der klassischen Politik links-rechts, ja, also die großen Gräben zwischen links und rechts, einer Klassenpolitik zu einer Debatte über Werte und welche Werte in der Gesellschaft betont werden sollen, welche wichtig sein sollen, von einer dementsprechend Parteipolitik, also von bestimmten Parteien, die mit Parteiprogrammen etc. für etwas stehen, eher zu einer symbolischen Politik. Das erleben wir ganz stark auch in Österreich, dass es also Debatten über bestimmte Symbole gibt und nicht so sehr über sozioökonomische Probleme, Ressourcen oder ähnliches. Insofern damit verbunden auch sehr zentral Debatten über Identitätspolitik, also wer sind wir, wer sind die anderen, wohin gehören wir, wer gehört zu uns, wer gehört nicht zu uns. Grenzen spielen da eine ganz große Rolle. Und damit im Zusammenhang überhaupt eine große Debatte über Kultur, wobei selten gesagt wird, was man unter Kultur versteht. Also ist Kultur vor allem Sprache, ist das Literatur, ist das Folklore, sind das Konventionen, Traditionen, Riten, Religion, was versteht man unter Kultur? Und vor allem ist Kultur ja auch nichts Statisches. Ja? Also Identitäten per se sind nicht statisch, sondern verändern sich. Also insofern wird in dieser neuen Politik, die wir alle erleben, auch in Österreich, stark von der klassischen Politik, die wir kannten, also von bestimmten Ideologien, rechts, links, konservativ, progressiv, wie immer sie das nennen wollen, übergegangen zu einer stark symbolisch werte aufgeladenen Politik. Und das erklärt auch, warum es dermaßen aufgeheizte Debatten gibt. Es erklärt aber auch, warum traditionelle Wählergruppen plötzlich sich ganz anders verhalten. Also sozusagen das traditionelle Links und Rechts stimmt so nicht mehr. Und das ist also nicht nur in Österreich so der Fall natürlich, sondern kann man gesamteuropäisch wahrnehmen. Zu dieser allgemeinen Beschreibung dieser vier Charakteristika kommt nun hinzu, was ich als Politik mit der Angst und Hoffnung bezeichne, nämlich wie solche Parteien letztlich ständig Aufmerksamkeit erregen, ständig in den Medien präsent sind und wenn sie eben auch ständig präsent sind, letztlich den Diskurs dominieren. Und zwar verwenden sie Angst. Ja? Nun, Angst ist legitim. Natürlich, jeder von uns soll ja auch Angst haben vor bestimmten Phänomenen. Und auch als Kind lernt man natürlich, Angst zu haben. Man soll sich ja auch nicht verbrennen oder man soll nicht mit Fremden unbedingt reden und so weiter. Aber hier geht es um eine ganz andere Angst, nämlich es gibt einerseits reale Ängste, Klaus Offe hat das gut, Soziologe, gut auf den Punkt gebracht, und es gibt sowas wie konstruierte Ängste. Konstruierte Ängste in dem Sinn, dass man plötzlich darüber redet, dass wenn sich unsere Politik nicht ändert, dann werden wir alle zugrunde gehen. Und zwar deshalb, weil jetzt 100.000 Flüchtlinge vor der Grenze stehen oder weil unglaublich viel Kriminalität passiert oder also irgendeine angsterregende Tatsache oder ein Phänomen wird überbetont. Und als Ursache dieses Phänomens wird nicht irgendwie etwas komplexe, strukturelle Ursachen genannt, sondern ein Sündenbock festgemacht. Nun ist das überhaupt keine neue Strategie. Ich weiß nicht, wer beim letzten Vortrag von Martin Reisewil hier war und den Vortrag über Viktor Klemperer gehört hat und über die Lingua Terzi Imperii. Aber natürlich haben die Nazis eine Sündenbock Strategie sind die Gefahr, damals waren die Juden und die Roma und die Homosexuellen und die Behinderten die Sündenböcke und die Hoffnung, die damit ausgesprochen war, war, wenn man die sozusagen los ist, unter Anführungszeichen, dann sind unsere Probleme gelöst. Heutzutage sind das Muslime und Flüchtlinge, die eben auch nicht als solche bezeichnet werden, sondern meistens als illegale Migranten. Und wenn man also die los ist, dann sind die Probleme gelöst. Und diese Art von Sündenbockstrategie, nämlich dass man das gesamte, alle schlechten Probleme, Phänomene, Angsterregungen auf eine Gruppe hin projiziert und dieser einen Gruppe alle schlechten Eigenschaften zuschreibt, das wird ganz stark in dieser Politik der Angst oder mit der Angst verwendet. Zusätzlich kommt dann eine Partei, die sich ausgibt als Retter. Auch das ist nicht neu, Hitler hat das auch gemacht. Man nennt das in Bezug auf meinen Kampf den Sendeboten-Trick. Nicht von mir so bezeichnet, sondern von Experten, die sich mit der Sprache des Nationalsozialismus beschäftigen. Also, dass es jemanden gibt, der oder die die Stimme des Volkes vertritt und der oder die nun eben dieses Problem lösen wird. Wenn Sie jetzt an Donald Trump denken, Donald Trump hat also als sein Motto Make America Great Again gewählt. Das heißt, er verspricht, dass er als Vertreter dieses Volkes Amerika wieder zum Erfolg führen wird, und zwar again. Und das ist jetzt sehr interessant, jetzt rein diskursiv gesehen, dass wir eine Betonung des Wieder haben. Was heißt das nun? Also er will Amerika nochmals groß machen. Das heißt, es war schon mal groß, dann ist es wirklich klein geworden oder ist irgendwas passiert und jetzt will er das wieder in diesen Zustand Status quo ante zurückführen. Nun kann man spekulieren, was meint Trump damit, da er sehr stark eine ganz bestimmte Wählerschicht angesprochen hat, die ihn auch zum Wahlerfolg geführt hat, nämlich recht arme und auch Mittelschicht weiße Männer vor allem, die also in Gebieten im Midwest wohnen und stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind und waren, beziehungsweise von möglicher Arbeitslosigkeit, hat er sehr stark auch Ressentiments geschürt. Ja? Also andere kriegen mehr, euch möchte ich das wiedergeben. Und ihr, diese Weißen, sollt wieder im Vordergrund stehen. Also dieses Schüren von Angst, Neid, Ressentiment liegt diesen Parteien und deren Programmen ganz stark zugrunde. Dazu kommen noch zwei Punkte, die ich sehr wichtig finde. Es wird betont, und das hören wir auch immer wieder, dass man keine Experten braucht, sondern dass man einfach intuitiv das weiß. Ja, es gibt einen gesunden Menschenverstand, daher versteht man einfach, was das Land braucht. Und auch das war in den USA sehr gut nachzuvollziehen, wenn Sie sich erinnern, es gab bei der ersten Wahl von Obama zum Präsidenten, der Gegenkandidat war McCain und die Vizepräsidentin, die potenzielle, war Sarah Palin. Viele von Ihnen werden sich wahrscheinlich noch erinnern, die also stark betont hat, dass es sowas gibt wie Kitchen Economics. Das heißt, jede Hausfrau, die das Haushaltsbudget betreut, wäre auch imstande, das Budget der Vereinigten Staaten zu betreuen. Dazu muss man nichts anderes wissen, das kann man oder kann Frau eben. Und damit hat sie eigentlich relativ viel Erfolg gehabt, dafür, dass das offensichtlich sicherlich nicht ausreicht, um die Finanzen eines so großen Landes oder auch eines kleineren Landes zu verwalten. Das heißt, der Anti-Intellektualismus ist ganz stark verwurzelt, es ist stark eine Politik der Gefühle, die hier angesprochen wird, viel weniger eine Politik der Sachlichkeit. Und das wird sehr oft als authentisch erlebt. Ja, also jemand ist spontan, ist authentisch, wenn sie in dieser Art vorgehen. Ich werde Ihnen dann Beispiele geben, wo Sie das sehr stark wahrscheinlich mitverfolgen können. Was sind nun die Inhalte dieses Rechtspopulismus? Sie sehen hier vier Vertreter, drei Vertreter, eine Vertreterin auf dieser Folie. Ganz oben Viktor Orban aus Ungarn, dann Matteo Salvini, Vertreter oder Vorsitzender der italienischen Lega, lange Zeit Innenminister gewesen, jetzt ist er eine andere Regierung, nachdem er praktisch sich selbst da in die Luft gesprengt hat, indem er ein Referendum wollte. Marine Le Pen, die Tochter von Jean-Marie Le Pen, wobei die Rassemblement National, früher Front National, mit der FPÖ die ältesten der rechtspopulistischen Parteien sind. Rassemblement National bzw. Front National wurde 1972 schon gegründet, also eben vom Vater von Marine Le Pen, und die Freiheitliche Partei, zunächst VDU, ja, schon 1949. Also sozusagen Österreich und Frankreich sind da letztlich die Vorreiter mit diesem Phänomen. Und dann unten Bernd Höcke, einer der Vertreter der AfD, der Aktion für Deutschland, ganz wichtig, ein Flügel, heißt auch Flügel, vor allem in der ehemaligen DDR, und hat also wesentlich gewonnen bei den letzten Wahlen in Thüringen und in Sachsen, also ist ein Vertreter des ganz, also der ganz extremen Rechten. Was sind nun die Inhalte dieses Rechtspopulismus? Und ich habe Ihnen hier nur vier Dimensionen, ich hoffe, alle können das sehen, vier Dimensionen aufgelistet, die natürlich ganz unterschiedlich von den unterschiedlichen Parteien besetzt werden. Ja, also man kann nicht sagen, alle sind so, aber von all diesen Dimensionen ist mehr oder weniger betont etwas bei diesen Parteien, wobei es in Europa über 30 solche Parteien gibt, jetzt Europa inklusive Russland und der Ukraine, ja, also unter Schweiz natürlich und Norwegen. Und insofern, also nicht nur jetzt EU, sondern Kontinent. Die erste wichtige Dimension ist ein Betonen des Nationalismus zusammen mit einem antipluralistischen Denken. Das heißt, es wird ein homogenes Volk imaginiert, man stellt sich vor, also alle echten Österreicher, echten Ungarn, echten Finnen, echten Engländer, an die man die sozusagen diese Nation bilden, und man appelliert an dieses Volk, dass es eben um diese Nation, die es scheinbar schon einmal gegeben hat. Nun hat Timothy Snyder, ein sehr bekannter amerikanischer Historiker, Sie kennen vielleicht sein Buch Bloodlands, also das ist wirklich ein ganz zentrales Buch über Stalinismus und Nazismus, sehr klar gesagt, diese homogenen Nationen hat es letztlich nie gegeben. Ja? Es ist eine Nostalgie, eine Sehnsucht nach etwas, was es so nie gegeben hat, nämlich, wenn Sie sich überlegen, für Österreich, es gab die Monarchie, das war ein Vielvölkerstaat. Also nichts homogen. Ne? Wenn Sie sich das für Großbritannien überlegen, also Großbritannien per se ist schon nicht homogen, und das war das Commonwealth, war schon großes Reich, auch nicht homogen, ja, also Inder und, ja. Dasselbe gilt für Holland, dasselbe gilt für Belgien, dasselbe gilt für Frankreich, also alle großen ehemaligen Kolonialmächte, nie homogen. Dasselbe gilt natürlich für die USA, also sowieso das Einwanderungsland per se, wie auch Australien und Kanada. Und war auch nie vorher homogen. Und wenn es, also zumindest was die Native Americans und die Indianer betrifft, hat es einen Genozid gegeben. Also man sozusagen imaginiert, man hat eine Nostalgie nach etwas, das es so nie gegeben hat, diese homogene Nation, aber damit wird ganz stark argumentiert. Die zweite Dimension, die kennen Sie aus vielen Diskussionen, ist Anti-Establishment, Anti-Eliten. Wenn Sie sich an die Debatten zwischen Norbert Hofer und Van der Bellen erinnern, da ging es um die Schickeria oder da ging es dann um die Haute-Volée, wie Van der Bellen zugeschrieben wurde. Also es geht gegen die da oben. Das ist von Haider schon immer sehr stark platziert worden, gegen die Privilegien, gegen die da oben. Aber diese, die da oben, können ganz verschieden sein. Auch wieder je nach Land und dessen Geschichte. Das können Journalisten sein, Intellektuelle, Lehrende, Manager, Kapitalisten. Ja, also da gibt es eine Bandbreite, die man da in diese Elite hineinheben kann. Die dritte Dimension ist Autoritarismus. Also aufgrund von Gefahren, jetzt Migranten kommen, Terror, was auch immer, betont man immer stärker Recht und Ordnung, Law and Order, und sozusagen die Hierarchisierung nimmt zu, also eine beständige Entdemokratisierung. Das erleben wir ganz stark in Polen, wo zum Beispiel die Justiz ausgehöhlt wird, und wichtige demokratische Institutionen letztlich abgesetzt werden. Also Sie haben wahrscheinlich verfolgt die Debatten über die Höchstrichter in Polen, die zunächst abgesetzt wurden, dann wieder eingesetzt wurden und sind wieder abgesetzt. Ja, also da gibt es Debatten, die Pressefreiheit und so weiter. Ja. Und die vierte Dimension betrifft das, was ich am Anfang schon gesagt habe, nämlich die Frage der Werte. Welche Werte werden hochgehalten, und die Rechtspopulisten, viele halten sehr konservative Werte hoch, auch eine konservative Geschlechterpolitik. Wenn Sie das Programm der Freiheitlichen Partei sich aus dem Netz herunterladen, für ein freiheitliches Österreich heißt das, 2013, so werden Sie sehen, dass die Frauen nicht arbeiten sollen, sondern zu Hause bleiben sollen. Also da geht es wirklich rückschrittlich. Es gibt aber wieder Länder, wo das überhaupt nicht zu einem Wahlerfolg führen könnte. Skandinavien können Sie mit so einem Slogan nicht gewinnen. Also da ist auch Pim Fortuyn zum Beispiel, der Gründer der holländischen Rechtspopulisten, wo jetzt Geert Wilders Vorsitzender ist, Pim Fortuyn war homosexuell. Also da ist es ganz klar, dass bestimmte Werte unterschiedlich verteilt sind in unterschiedlichen Ländern, und diese Wertkonservativismus auch unterschiedlich gefüllt wird. Gleichzeitig gibt es aber auch einen Punkt, den wir in Österreich sehr wohl stark erleben, und das bezeichnet man als Wohlfahrtschauvinismus, nämlich sehr wohl, wir wollen Gesundheit, Krankenkassen, all diese Arbeitslosenversicherung und, aber nur für die echten Österreicher. Die anderen sollen das nicht haben. Und das widerspricht dem EU-Recht. Aber dieser Wohlfahrtschauvinismus, den erlebt man auch ganz stark in Dänemark, also das ist ganz prominent. Ja, wir wollen sozial, aber nur national, ja, nur für uns. Und der Geschichtsrevisionismus, den erlebt man auch momentan stark in Polen und auch in Ungarn, nämlich ein Umschreiben der Geschichte. Ja, also sozusagen, wir, dass man plötzlich zurückgeht auf in Ungarn Horthy, also einen Faschisten, dass man in Polen nur als Opfer der Geschichte sieht und nicht auch als Mittäter. Also dass sozusagen bestimmte Differenzierungen, wissenschaftlich schon erwiesene Fakten wieder in Frage gestellt werden. Und Sie sehen jetzt bei all den Parteien eine Kombination aus diesen Dimensionen. Ja? Nirgends sind sie alle zu 100% vertreten. Ja? Deshalb, wenn man das untersucht, muss man sich sehr klar mit der Geschichte jedes einzelnen Landes, jeder einzelnen Partei wirklich beschäftigen. Ich habe Ihnen jetzt nur, damit Sie sehen, ein paar Länder herausgesucht, wie sich das auch unterschiedlich in Europa darstellt. Da ganz von Ihnen aus gesehen links ist die französische rechtspopulistische Partei, also Marine Le Pen's Partei, Rassemblement National, die sowohl bei den Wahlen 2017 wie auch bei den europäischen Wahlen, also zum EU-Parlament 2019, sehr erfolgreich war. Also Marine Le Pen hat ja knapp verloren gegen Macron bei der Präsidentschaftswahl, und die Rassemblement National war erste, ja, bei der Wahl zum Europäischen Parlament. Ähnlich wie in England oder Großbritannien Brexit, die Brexit-Partei gewonnen hat bei der Wahl zum Europäischen Parlament. In Österreich brauche ich Ihnen nicht viel erzählen. Sie wissen, dass Wanda Bellenhofer knapp geschlagen hat. Also 2016 hat die FPÖ 47% gehabt bei der Bundespräsidentenwahl, und wir wissen, dass jetzt da doch eine Umkehr stattgefunden hat seit Ibiza, aber wir wissen nicht, wie das weitergehen wird. In Ungarn gibt es eine Mehrheit von Fidesz, und da kann ich gerne in der Diskussion mehr dann dazu sagen. Orban hat seit 2010, und ich habe mich jetzt sehr intensiv mit der ungarischen Geschichte beschäftigt, sehr viele Gesetze neu erlassen, auch Wahlbezirke verändert, sodass er wirklich die absolute Mehrheit hat, mandatmäßig, aber nicht stimmenmäßig. Ja? Also das ist ziemlich ähnlich, was Trump jetzt und die Republikaner in Amerika versuchen. Die Lega Nord hat mit Salvini sehr viel an Stimmen gewonnen, also über 35% auch bei der Wahl zum Europäischen Parlament. Sie sehen auch die polnische PiS, ja, die Recht- und Wahrheitspartei, hat über 40% und stellt auch die Regierung. Und in Deutschland und Schweden sind diese Parteien noch relativ klein. Man hat ja immer geglaubt, dass es in Deutschland überhaupt nie zu so einer rechtspopulistischen Partei kommen wird. Da hat sich wirklich eine Lücke aufgetan, wie das einige Politikwissenschaftler beschreiben, nämlich dass aufgrund des Zusammengehens der Großen Koalition und des Linksrückens der CDU rechts plötzlich Platz vorhanden war und die AfD ja jetzt im Bundestag sitzt und auch im Europäischen Parlament. Die Schwedendemokraten haben auch knapp 20%, also nicht ganz 19% gewonnen. Die größten rechtspopulistischen Parteien in Europa haben Österreich, die Schweiz und Norwegen und Dänemark. Ja? Und das ist ganz interessant, dass das Länder sind, die von der Finanzkrise nicht stark getroffen waren. Das heißt, der Zusammenhang, der oft hergestellt wird, Finanzkrise und daher wachsen diese Parteien, stimmt so nicht. Ja, das gehören viele andere Faktoren dazu. Norwegen ist das reichste Land der Welt, Schweiz das zweitreichste Land der Welt. Und die haben so große Parteien. Warum? Weil sie Angst haben zu verlieren, nicht weil sie schon verloren haben. Und da spielt diese Politik der Angst und dieser Wohlfahrtschauvinismus eine große Rolle. Was sind jetzt die Ursachen der Angst? Und die Eurobarometer 18 und 19 zeigen, und ich habe Ihnen da einige Zahlen aufgelistet, dass die größte Angst bei so Umfragen mit Globalisierung verbunden wird. Und wenn man fragt, was verstehen Sie unter Globalisierung, weil Globalisierung kann viel sein, ja? Globalisierung der Kommunikation, Facebook ist auch eine Globalisierung der Kultur, Popkultur oder so, nein, Migration. Also wovor haben die Leute am meisten Angst? Globalisierung ist gleich Migration. Und da haben jene, die zu diesen Parteien neigen, viel mehr Angst als andere. Ja? Und viel mehr Angst als vor Arbeitslosigkeit, Klimakrise, Krieg, Armut. Ja? Man könnte ja vor sehr vielen Dingen Angst haben, real Angst haben, Klimakrise zum Beispiel, aber das wird geschlagen von Migration. Ja? Also das ist wirklich das Top-Thema weltweit. Ja? Also wenn wir eben jetzt reden, und das habe ich schon zu Anfang gesagt, wenn es so eine Normalisierung, eine Diskursverschiebung nach rechts gibt, die wir eben so beobachten können, so ist es ganz wichtig, das so zu verstehen, dass es sich nicht nur um einzelne Worte handelt, ja, sondern es geht um Inhalte, die unterschiedlich ausgedrückt werden können und die plötzlich mit übernommen werden. Ja? Also Ausgrenzung ist erlaubt. Ja? Wir wollen die nicht. Und dass plötzlich eben ganze Argumente, ganze semantische Felder sich verrücken, und ich werde Ihnen das dann gleich näher bringen. Wichtig ist einmal jetzt, wenn wir zu dieser Frage Migration kommen, was ist da letztlich die Angst? Und damit möchte ich zu dem kommen, was hier von vielen Interviews mit Walter Oertsch und ich weiß nicht, all möglichen Leuten, die Experten für Populismus sind oder Expertinnen kennen, den berühmten Wir und Sie. Ja? Dieses Wir und Sie, diese Dichotomie ist ja fundamental konstitutiv für Ausgrenzung, ja, und Identitätspolitik. Und dieses Wir und Sie kann sich immer wieder verschieben, und es ist letztlich dem zugrunde liegend immer die Angst vor Fremden. Aber wer ist dieser Fremde? Ja? Wer ist fremd? Nicht? Und ich denke, da gibt es auch sehr viel Literatur dazu. Also ich habe hier vor allem Georg Simmel einmal erwähnt oder Sigmund Baumann, aber es gibt also sehr viele andere, die sich damit beschäftigt haben, die gezeigt haben, dass praktisch im 19. und 20. Jahrhundert meistens Juden als die sozusagen der Archetypus des Fremden wahrgenommen wurde. Und jetzt seit den 1989 letztlich, seit dem Fall des Eisernen Vorhangs, sind das die sogenannten Migranten. Ja? Das sind Leute, die ein besseres Leben wollen, die nicht flüchten, also die nicht verfolgt werden, sondern einfach auswandern, woanders arbeiten wollen. In der EU gibt es ja auch sozusagen die Freiheit der die Mobilität. Ich weiß nicht, was dieses seltsame Geräusch ist. Aha, okay. Und ich habe schon gedacht, NSA oder so, ja. Okay. Also Sigmund Baumann sagt eben, im Unterschied zu diesen modernen Fremden, ja, die wir ja kennen, sozusagen die Ausgrenzung auch innerhalb einer Gesellschaft, sind die postmodernen Fremden jene, die das allein schaffen müssen. Ja, also entweder man schafft es oder man schafft es nicht. Man ist auf sich allein angewiesen. Und das erleben wir, weil es ja nicht Gruppen sind, die kommen. Die sind ja auch nicht irgendwie zusammengehalten, sondern jeder und jede, die zu uns kommen oder irgendwo anders hin in die EU oder wo auch immer, sind auf sich gestellt. Ja? Und entweder sie schaffen es oder sie schaffen es nicht. Ja, das entspricht auch der Individualisierung in unseren Gesellschaften. Nun, was heißt das für dieses Wir und Sie, das ich da schon angesprochen habe? Und ich habe das jetzt einmal so relativ plastisch dargestellt. Diese einfache Formel des Populismus gilt übrigens auch für den Linkspopulismus. Ja? Nur sind die anderen sind halt andere. Ja? Also wir sind, und wenn man jetzt die vielen Aussagen zusammennimmt und die Attribute, die Adjektive, wir sind anständig, ehrlich, gut, fleißig, pflichtbewusst, edel, mutig, vertrauenswürdig und so weiter. Wir sind aufrichtig und wir sind sozusagen dieses echte Volk. Die anderen sind sowohl über uns, neben uns und unter uns. Ja? Das heißt, wir sind bedroht von drei Seiten. Ja, diskursiv kann man das so aufschlüsseln. Es gibt die da oben, das sind also diese Privilegierten, die Liberalen, die Intellektuellen, die Politiker, die Journalisten, die Lehrer und so weiter und so weiter. Das sind dann die da draußen, das sind die, die kommen, das sind die Migranten, Wirtschaftsflüchtlinge, Sozialschmarotzer und was immer. Und dann sind das noch die da unten. Ja? Das sind die Bettler, die Arbeitslosen und so weiter, die auf unseren Kosten leben. Und insofern gibt es ja jetzt zum Beispiel in Ungarn schon Gesetze gegen Leute, die auf Sandler, ja? Die auf der Straße irgendwie wohnen, die werden jetzt schon eingesperrt. Ja? Und es gibt natürlich auch Gesetze, also in solchen Ländern, die gegen letztlich die Ärmsten der Armen sich wenden. Also wir sind sozusagen, das Volk sind eben von oben, von außen und von unten bedroht und daher muss man sich wehren und daher gibt es, wenn man sich das im Fernsehen oder im Radio oder in den diversen Interviews anhört, eine ganz starke, aggressive Rhetorik und wir bezeichnen das als Kampfrhetorik. Ja? Also es geht sehr stark um Kampf. Man muss gewinnen, es geht um eine Invasion, es geht um Fluten, wir werden an die Wand gedrückt. Ja? Also es sind ganz starke Kriegsmetaphorik, ganz starke Kampfmetaphorik, die hier eingenommen wird, weil wir eben so bedroht sind. Ja? Und dazu muss man sagen, das ist eine Studie, die wirklich sehr, finde ich, sehr wichtig ist, dass man die kennt. Es gibt eine Studie über ein kleines Dorf in England aus den 70er Jahren, ja, die Norbert Elias mit einem Kollegen gemacht hat und berühmter Soziologe Norbert Elias, und die haben Folgendes festgestellt. Also es gibt ein kleines Dorf in den Midlands, also in England, Nähe von Birmingham und so. Und da sind Leute aus dem Nachbardorf zugezogen. Nachbardorf, genau dieselbe Sprache, dieselbe Hautfarbe, dieselbe Religion, alles dasselbe, selbe Schulsystem, alles, aber Nachbardorf. Ja? Jetzt wollte das erste Dorf, wollte aber das Nachbardorf überhaupt nicht. Ja? Und haben Angst gehabt, die nehmen ihnen die Jobs weg. Ja? Also diese übliche Angst. Sie wollten aber auch nicht, dass die in die Familien einheiraten. Und es hat sich plötzlich eine völlig andere Kluft aufgetan, nämlich die, die schon länger hier sind, gegen die, die jetzt neu zuwandern.
Die Zurgrasten.
Ja. Aber die Zurgrasten waren also nicht weder muslimisch noch dunkel noch irgendwas, sondern genauso Engländer wie das erste Dorf. Das heißt, das ist ein sozialpsychologisches Gruppenphänomen. Ja? Und das, glaube ich, ist ganz wichtig zum Verständnis auch dieser Ängste. Ja? Und wenn man das sinnvoll aufschlüsselt, könnte man eigentlich sehr viel dagegen tun. Nämlich eben, um mit diesen Ängsten lernen, umzugehen. Weil das nicht so sehr mit der Kultur und der Religion und der Hautfarbe und sonst was zu tun hat, sondern mit der Angst der Nichtzugehörigkeit und dass sich so viel ändert vor Ort. Ja, also, dass plötzlich alles anders wird. Und ich glaube, da ist es, wäre es ganz wichtig, vor Ort Gesprächsmöglichkeiten und Begegnungszentren zu schaffen. Was sind nun wichtige rhetorische Strategien dieser sozusagen Parteien, wobei das auch wieder sprachübergreifend ist? Ja? Also mit jeder Sprache kann man das machen. Ja? Und ich möchte nicht auf alle eingehen, auf Sündenbock habe ich schon was gesagt. Ich würde ganz gerne auf die kalkulierte Ambivalenz eingehen. Das ist etwas, was uns zunächst wirklich bei Jörg Haider aufgefallen ist. Jörg Haider war ja, jetzt sei es ohne Wertung, ein unglaublich begabter Rhetoriker und sicher in der Zweiten Republik neben Kreisky der charismatischste Politiker. Ja, also rein von der Resonanz, rein von der Innovation in der Sprache und von der Art und Weise, wie Menschen auf ihn reagiert haben. Und Haider hat sehr stark gespielt mit Anspielungen und Andeutungen, ja? So dass man letztlich ihn nicht festlegen konnte. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn er provoziert hat und also irgendwas Unsägliches wieder mal gesagt hat, also beispielsweise, Sie erinnern sich sicher an die Beschäftigungspolitik im Dritten Reich, also irgendwie so einen Sager, ja, da musste er sich entschuldigen. Und da hat er, also damals musste man sich noch entschuldigen, heute muss man sich nicht mehr entschuldigen, aber damals musste man sich entschuldigen. Und dann hat er meistens gesagt, meinetwegen, ich muss mich entschuldigen. Oder eigentlich muss ich mich entschuldigen. Und was heißt das? Das heißt zwei Sachen. Ja? Ich entschuldige mich, der Form nach alles okay, aber eigentlich will ich mich nicht entschuldigen, sondern ich muss. Das heißt, irgendwer zwingt mich, wer auch immer, ja, offen gelassen, damit signalisiert er seinen Wählern und Wählerinnen, ich stehe dazu, zu dem, was ich gesagt habe, aber ich muss mich entschuldigen. Ja? Und diese Doppelbotschaften, wir nennen also das eben diese kalkulierte Ambivalenz, hat Haider hervorragend beherrscht. Ja? Und auch andere. Ja? Also, und das verleiht sehr vielen zu, Aussagen so eine gewisse Doppeldeutigkeit und Wahrheit. Und Sie kennen das dann, wenn es um die sogenannten Einzelfälle geht, dass dann gesagt wird, ne, so habe ich das nicht gemeint, das habe ich nicht gesagt, das ist aus dem Kontext ausgenommen und so weiter. Also die Rückzugsmöglichkeiten, wo es schwer ist, dann jemanden festzunageln, außer man hat wirklich das Nazi-Liederbuch vor sich. Ja. Aber im Prinzip ist das so eine Möglichkeit, immer wieder mit dem Gesagten zu spielen und sich zurückzuziehen. Ja, das nennen wir kalkulierte Ambivalenz, weil das strategisch gemacht wird. Also Politiker, Politikerinnen sagen sehr selten etwas, was sie sozusagen spontan. Ja? Sie sind, wie wir alle wissen, geschult. Es gibt x BIN-Doktoren für alle. Bei manchen merkt man es mehr, bei anderen merkt man es weniger. Es gibt Message Control, also wir wissen das alles. Daher sind auch diese Sager sehr strategisch. Ja? Warum? Man will provozieren, man kommt in die Schlagzeilen und zwar sofort und tagelang. Ja? Und man setzt dadurch die Themen und dadurch verdrängt man alles andere. Und das ist eine Ablenkungsmöglichkeit. Ja. Und dann gibt es noch einen anderen Begriff, den ich Ihnen auch hier aufgeschrieben habe, die sogenannte Dead Cat Strategy, die tote Katze. Die funktioniert wie folgt. Also es wird etwas beschlossen, ein Gesetz, das unangenehm ist. Ja, also manchmal müssen ja Politiker und Politikerinnen auch was Unangenehmes beschließen, um uns zu schützen, um irgendwie Ressourcen zu verteilen, sonst was, ja, in Finanzkrise und so. Und um das abzuschwächen, damit da jetzt nicht zu viel Debatten und Unmut besteht, haut man metaphorisch gesehen eine tote Katze auf den Tisch. Dann bespricht jeder diese tote Katze, alles starrt auf diese tote Katze und man spricht nicht mehr über das Thema, das unangenehm ist. Das verstehen wir auch mit symbolischer Politik. In Österreich hört sie immer was übers Kopftuch, wenn es gerade nichts anderes gibt. Ja. In anderen Ländern gibt es andere Themen, die sich so anbieten. Donald Trump spricht dann immer über die Mexican Migrants, wenn irgendwas anderes Unangenehmes am Tisch liegt, oder macht so Dinge mit dem Iran, wie Sie es zu Beginn vorgelesen haben, um abzulenken vom Impeachment. Also die Dead Cat Strategy ist sehr wirksam. Und was wir eben auch haben, und das habe ich zu Beginn genannt, das, was Benjamin Moffitt, also ein australischer Politikwissenschaftler, als Bad Manners bezeichnet, nämlich, dass man einfach schlecht erzogen ist. Aber letztlich heißt das, man kann beleidigen, man kann sexistisch sein, denken Sie daran, wie Trump Frauen beleidigt hat, man kann also alle möglichen Schimpfworte und sonst was jetzt verwenden und es passiert eben nichts, ganz im Gegenteil, viele Menschen denken sich dann, na, endlich sagt er das, ja? Endlich traut sich der das sagen, was ich sonst schon so gerne gesagt hätte, er zeigt es denen da oben, ja? Das sind so die Reaktionen, also diese Bad Manners haben auch etwas Befreiendes an sich, ja? Und diese andere Seite, diesen Aspekt muss man mitbedenken. Also die Menschen fühlen, haben das den Eindruck, es wird ihnen eine Stimme verliehen für etwas, was sie immer schon sagen wollten, weil sie auch böse sind. Ja, dieser Begriff Wutbürger, ja, den kennen wir ja alle, der hat auch etwas ganz Legitimes. Ja, viele Menschen haben eine enorme Wut oder sind böse, weil sie nicht partizipieren können. Ja, und Demokratie heißt ja nicht nur, dass man alle 5 Jahre oder 6 oder 4 wählt, sondern dass man letztlich sich einbringen kann in ganz unterschiedlichen Kontexten, Formen und Situationen. Und wenn das nicht geht, fühlt man sich ausgeschlossen. Ja? Also im Sinne von, die Politik da oben, die macht eh, was sie will. Ja? Das ist ja diese Politikverdrossenheit, mit der wir stark konfrontiert sind. Also und diese Wutbürger, ich meine, das ist was Legitimes. Ja? Und wenn man jetzt gesagt bekommt, endlich, ihr dürft alles sagen oder ich sage das, was ihr schon immer sagen wolltet, dann hat das eben auch etwas Positives für solche Menschen. Ein Beispiel. Ich komme wieder zu Trump, der ist ja irgendwie idealtypisch. Für das, was ich Ihnen zeigen will. Ich möchte Ihnen zeigen, wie er dieses Wir und Sie im Detail konstruiert. Ja, also, dass das nicht so abstrakt verbleibt. Und hier sehen Sie eben, wie Trump sagt, heute übergeben wir die Macht nicht einfach von einer Regierung an eine andere Partei, sondern wir übergeben die Macht von Washington und geben sie zurück an euch, das amerikanische Volk. Was macht er da? Washington ist ein Abstraktum, ja, metonymisch für diese Elite, ja, die Politik, die Demokraten, aber überhaupt, Washington ist sozusagen diese elitäre Stadt, ja, und abgesetzt davon das amerikanische Volk, als ob die Amerikaner, die in Washington leben, nicht zu diesem Volk gehören. Ja. Also es wird eine Spaltung vollzogen. Allzu lange hat eine kleine Gruppe, das ist jetzt eben die da oben, diese Washingtonier, in der Hauptstadt unserer Nation, ja, also jetzt wird wieder wir und sie, diese kleine Gruppe gegen unsere Nation, die Früchte des Regierens geerntet, während das Volk die Kosten getragen hat. Ja? Also jetzt wird sozusagen unterstellt, die haben sich an uns bereichert. Ja? Diese kleine Gruppe in Washington sind die Bösen
und die anderen sind das Volk.
Ja? Das Volk bekam keinen Anteil. Was wirklich zählt, ist nicht, welche Partei die Regierung kontrolliert, sondern ob unsere Regierung vom Volk kontrolliert wird. Das ist ja letztlich ein Fundament der Demokratie. Und der 20. Jänner, das war jener Tag, wo er die Inauguration hatte, wird in Erinnerung bleiben als der Tag, an dem das Volk Herrscher dieser Nation wurde. Ja, damit hat er dieses Volk an seine Seite gebracht, sehr persuasiv, ja, und gleichzeitig eine Spaltung vollzogen zu Washington, dieser kleinen Gruppe, denen noch dazu unterstellt, dass sie böse waren, ja, sie haben sich bereichert, und Washington ist auch zu 95% Demokraten, also zu der anderen Partei. Ja. Alles in einem Absatz. Und das war die Rede, die er damals eben gehalten hat. Sie erinnern sich, das war auch jene Rede, wo er gesagt hat, dass wesentlich, noch nie waren so viele Leute dort und jedes Bild gezeigt hat, dass wesentlich mehr Leute bei Obama waren. Und damals hat das Konzept Fake News begonnen. Ja? Alternative Facts und Fake News stammt genau von diesem Foto. Ja, Vergleich, Inauguration, Trump und Obama. Ja, wie macht man das alles? Man hat bestimmte, und wir nennen das, und dann bin ich mit der Linguistik schon gleich fertig, wir nennen das Topos. Das sind Schlussregeln, wie man ein Argument abkürzen kann. Ja, also wenn ich sage, das Boot ist voll, ja, das ist eine bekannte Metaphorik, für wir können uns Migranten nicht leisten, ja, wir haben das Budget, schafft das nicht, dann weiß jeder, was das Argument ist, wir haben zu wenig Geld, deshalb können die nicht rein. Ja? Aber wir würden sie eigentlich gern nehmen, aber es geht leider nicht. Ja? Das ist kondensiert in einer Schlussregel. Und die Rechtspopulisten haben ganz klare Schlussregeln, die sie in solchen Texten, wie ich es Ihnen gerade gezeigt habe, verwenden, zum Beispiel den Topos des Volkes, also wenn das Volk das will, dann muss ich das machen, ja? Also immer diesen Appellcharakter, damit ist begründet, dass es richtig ist. Ja? Wenn das Volk das nicht will, dann ist es nicht richtig. Aber wir wissen, dass die Politik letztlich nach Sachlichkeit entscheiden soll, und nicht, wir Volk wissen vieles nicht, ja, weil wir sind ja auch keine Experten über, weiß ich, Energieprobleme oder irgendwelche komplexen Gebiete. Das heißt, das ist letztlich eine Reduktion auf Referenda. Und wohin das führt, haben wir ja bei Brexit leider jetzt gesehen. Ein anderer ist der Topos der Gefahr. Wenn es Gefahren gibt, dann muss man schützen. Das ist ein Topos, den wir jetzt ganz stark haben, also Grenzen schützen. Ja, wir müssen das Land schützen, wir müssen unsere Leute schützen. Und der Topos der Geschichte, also wenn wir das schon einmal so erlebt haben, so werden wir das jetzt so wieder erleben. Wenn das schon einmal funktioniert hat, dann wird das wieder funktionieren. Ein Beispiel war, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, HC Strache hat Comicbooks ausgegeben im Jahr 2010 und sich als Prinz Eugen dort drinnen konstruiert. Das ist an alle Schulen ausgegangen. Ja. Das konnte man downloaden, also aus dem Netz, von der Website der FPÖ, aber es wurde auch gedruckt, sehr schön, ich habe das zu Hause, an Schulen verteilt, das hieß Sagen aus Wien. In diesem Sagen aus Wien war auf der Seite 1, ich, HC Strache, bin Prinz Eugen. Wenn Prinz Eugen hat Wien vor den Türken geschützt, also schütze ich, HC Strache, Wien auch vor den Türken, ist gleich Muslime, ist gleich Einwanderer. Das ganze Buch war also von diesem Topos der Geschichte letztlich getragen. Und dieser Topos des Volkes, da haben sie Haider, Kurz und Kickl, ja? Und das ist ein Beispiel wirklich für Normalisierung, dass ein Haider-Spruch, nämlich einer, der unsere Sprache spricht, das war ein ganz starker Appell, ich bin für euch da, eben gegen die da oben, zufällig oder nicht so zufällig von in der letzten Wahl sowohl von der ÖVP wie auch von der FPÖ verwendet wurde, wo man sehen kann, wie sich das wirklich in die Mitte als Strategie bewegt hat. Ich komme jetzt zu ein paar Beispielen nur, damit Sie sehen, was ich meine. Das war ein anderes Comicbook von der FPÖ 2010, das hieß Der blaue Planet. Ja? Das ist ein Bild aus diesem Comicbook und was Sie da sehen, ist Wien. Wien wurde dargestellt, Sie sehen, der Stephansdom mit einem Halbmond oben, also sozusagen Wien ist übernommen worden von Muslimen, aber nicht nur von Muslimen, von Italienern, Pizza, von Israelis, weil wir haben Hebräisch dort, von den Amerikanern, wir haben Coke, Kebab, wir haben Pivo, das sind die Jugos, ja? Beer, das sind die Engländer, also Multikulti ist sozusagen das, was unterstellt wird. Und das ist jetzt die Gefahr. Ja? Also Wien wird übernommen und wer fliegt ein, hat sie Strafe. Das ist wirklich, ich meine, das ist das Comicbook damals. Der blaue Planet, er fliegt also da, so wie Star Wars oder also auf irgendeinem Helikopter oder irgend sowas ein, blau, und rettet Wien. Ja? Und sagt, da wird schon ein Freudenfeuerwerk abgeschossen für uns, und der andere sagt, nein, hier tobt wieder einmal nur ein kleiner Bandenkrieg. Das ist der Untergang von Wien, das ist diese Dystopie, vor der man gerettet werden muss. Und das ganze Comicbook geht eben darum, dass letztlich Österreich dieser blaue Planet werden soll. Aber das ist nicht nur in Österreich so. Das ist ein Plakat aus England. Ja? Die British National Party ist eine Neonazi-Partei oder ist jedenfalls extrem rechts, vielleicht dem Identitären irgendwie nahe. Und hatten folgendes Plakat, und hier sehen Sie auch, wie das früher war und wie es jetzt ist. Ja? The Changing Face of London, also so hat London einmal ausgeschaut, das war also eine nette Zusammenkunft, so eine Garden Party oder in einem Park, lauter weiße Menschen, viele Frauen, Kinder, und was sehen wir jetzt? Burka. Ja? Und diese gefährlichen Frauen, die eben da sehr bedrohen. Und London hat sich eben verändert von weiß zu schwarz. Und dann fragen die, ist das wirklich, was sie wollen? Ja? Sie, Wähler, Wählerin. Nicht? Und damit wird also wieder dieser Bedrohungstopos auch metonymisch stehen diese Burka-Frauen für die Gefahr. Ja? Nicht nur in England, auch in der Schweiz gibt es eine Menge Plakate, wo Frauen mit Burka abgebildet sind. Und muss ich dazu sagen, in England ist das erlaubt. Ja? Frauen dürfen so herumgehen, allerdings nicht als Studierende. Also ich habe fromme Musliminnen auch als Dissertantinnen gehabt in England. Sehr kritische junge Frauen, die auch das Doktorat sehr gut gemacht haben. Burka darf man nicht tragen, aber auf der Straße sonst kein Problem. Ja? Man darf sich bei Gericht tragen, man darf sich bei Arzt tragen und auch Lehrkräfte dürfen nicht das Gesicht vermummt haben. Kopftuch ist überhaupt kein Problem, das wird nicht einmal diskutiert. Ja? Und das ist sozusagen das Bedrohungs- Potenzial. Wir sind dann drauf gekommen, wir haben recherchiert, dass es dieses Bild, das so tut, als wäre das eine Demonstration, wo also viele solche Frauen sehr bedrohlich auf der Straße sind, zusammengestückelt wurde von mehreren Fotos. Ja, also das so hat nie stattgefunden. Aber hier haben Sie auch dieses Great Again, also die Rückkehr, diese Nostalgie zu einem anderen, früheren Status quo ante. Kurz noch zur Politik der Ausgrenzung, wie sie SOS Mitmensch zum Beispiel in Österreich auch festgestellt hat. Wir hatten ja, da gab es einen Bericht von SOS Mitmensch über das Jahr 2018, was Musliminnen betrifft. Und da hat die Regierung tatsächlich, und das ist das, was mich und uns Linguisten sehr betrifft, die Deutsch als Zweitspracheklassen sehr stark gekürzt. Das heißt, was uns damals, und das betrifft ja die Sprachwissenschaft sehr, wir haben damals auch ein großes Gutachten geschrieben, was uns da sehr betroffen hat, ist, dass man einerseits die Deutschkompetenz betont, ist ja auch richtig so, natürlich soll man die Sprache sprechen, man soll sie aber auch gut unterrichten und nicht in segregierten Klassen, aber gleichzeitig an den Lehrern gespart hat und sogar in Kauf genommen hat, dass über 1000 Lehrkräfte arbeitslos geworden sind und man extra für die wieder Arbeitsplätze schaffen musste, aber gleichzeitig die Kurse gekürzt hat. Und das war etwas, was wirklich gerade uns als Sprachwissenschaftler sehr betroffen hat. Diese Plakate kennen Sie, die sind alle in dieser Wir-Sie-Rhetorik gehalten. Sie erinnern sich sicher an dieses Branding der FPÖ und das ist etwas, was ja alle Parteien jetzt machen, nämlich eine Art Vermarktung. Ja? Also man hat die Marke FPÖ, man hat die Marke Türkis, man hat die Marke Rot oder Grün oder was auch immer. Und die FPÖ war hier wirklich, hat eine Vorreiterrolle gespielt. Ja, das ist vom Layout auch sehr spannend und interessant für uns gewesen, warum die rhetorisch sehr viel erfolgreicher waren, sage ich jetzt auch wertfrei gesehen, einfach von der Wählerzahl und den Klicken von Facebook und so weiter, als die Mainstream-Parteien bis vor kurzem. Und das lag auch an einem geschickten Layoutieren, ja? Dass man eben praktisch wie Werbung, und man hat auch sehr viel an der Werbung, von der Werbung mitgenommen, dass man also immer dasselbe Layout hatte und dann immer diese kurzen quasi Reime, die man sich gut merken kann. Ja, also da haben schon das Islam und so weiter, Deutsch wird nichts verstehen. Und immer dieser Appell an wir, uns, Österreicher und so weiter. Und damit wurde ganz stark, also seit wirklich Jahrzehnten, seit 89, aber dann noch stärker seit 2005 von der Spaltung der FPÖ, damals in BZÖ und FPÖ, diese Art sozusagen wiederholt. Daher kann uns nicht verwundern, dass es eine solche Kluft in der Bevölkerung oder in den Meinungen gibt. Das ist nicht vom Himmel gefallen. Ja? Das ist lange eben medial, aber auch von der Werbung, Rhetorik angelegt. Und dazu noch ein Beispiel, das ich besonders wichtig finde, und Sie erinnern sich sicher auch daran, nämlich, dass diese Maßnahme der Regierung, die damals überlegt wurde, das Geld für Kinder von Leuten, die in Österreich arbeiten, aber wenn die Kinder im Ausland sind, die Kinderbeihilfe zu kürzen, was ja höchstwahrscheinlich gegen EU-Richtlinien geht, und das ist ja beim Europäischen Gerichtshof gelandet, propagiert wurde mit einem Bild eines muslimischen Mädchens aus dem Sudan. Es ging aber um die Kinder von EU-Migranten, das heißt, um Kinder aus der Tschechischen Republik, aus Ungarn, aus Polen, aus Rumänien, Bulgarien und so weiter, die sind sicher nicht mit Kopftuch und sicher auch nicht mit der Gesichtsfarbe, denn sind ja weiße christliche meist Menschen. Und dadurch sollte eine Sympathie für diese Maßnahme erreicht werden. Durch, würde man sagen, Desinformation oder Fake News. Ja? Weil das ist einfach falsch. Ja? Und da will ich Ihnen eben zeigen, dass da eine starke Diskursverschiebung stattgefunden hat, weil das war vor 10 Jahren nicht möglich. Mhm. Ja? Das ist auch nichts passiert. Ja? Also ich glaube, die FPÖ hat sich entschuldigt, aber sonst ist eigentlich wenig passiert. Was wir auch stark jetzt haben, ist die Weltverschwörung. Das heißt, dass angenommen wird, und da ist Orban an vorderster Front, dass angenommen wird, dass die Flüchtlinge und Migranten nicht von sich aus kommen, sondern von einem mächtigen jüdischen Lobby sozusagen geschickt werden nach Europa, und auch, dass die Mexikaner über die amerikanische Grenze so geschickt werden. Und da haben wir ein neues Feindbild, nämlich den Philanthropen, Ex-Ungarn und jetzt Amerikaner, Millionär Soros, der ja auch die Central European University gegründet hat, jetzt nach Wien übersiedelt ist, und der wird jetzt auch als Symbol des Bösen konstruiert, wobei wirklich Orban nicht davor zurückgeschreckt hat, diese Plakate in Budapest flächendeckend aufzuhängen, auch für die EU mal, im Sinne von alles, was in Ungarn schief läuft, ist die Schuld von Soros. Also wirklich wieder ein Appell an ganz traditionelle antisemitische Weltverschwörung. Und dass das jetzt ein neues Feindbild geworden ist, amerikanische Karikaturen, wo eben Soros auch schuld ist, dass die Mexikaner nach Amerika kommen, also muss sehr mächtig sein. Und Sie sehen hier also dieses Schiff, wo das Dollarzeichen auch drauf ist, diesen riesigen Soros, der da, wo die Leute aus seinem Mund kommen, und den armen Amerikaner zu drücken, also dieses Bild der Invasion. Soros wird von Salvini, Orban, Le Pen, auch von der FPÖ, Gudenus hat Soros oft genannt, als ganz schreckliches Feindbild hergestellt, und man muss sagen, ist eine Tradition, die durchaus in dem Feindbild Rothschild ja, steht, also diese mächtigen Juden, die an allen schuld sind.
Verzeihung, was für Flaggen sind auf dem Schiff drauf?
Ja, das weiß ich auch nicht. Also, ich glaube, die eine ist Ungarn, dann ist irgendeine griechische oder so, und irgendeine arabische.
Also, das unterste ist sicher der islamische Staat.
Ja.
Also, die mittlere ist Mexiko.
Also, er ist sozusagen das Schiff. Bringt all diese schlechten Menschen auch dieses.
Und das D-Day erinnert das an 1944,
das ist ja unglaublich. Ja, das ist noch eine Anspielung natürlich an die Invasion der Normandie.
An die Befreiung.
Und die Befreiung natürlich, oder den Anfang des Rückschlags gegen die Nazis. Und da, also das Ganze ist eben eine Konstruktion aus so vielen Anspielungen und Analogien, und von dieser Art gibt es jede Menge. Ja? Also wir haben gesammelt, also wir haben ja sehr viele Daten gesammelt in unseren Projekten, und als Schluss, ich weiß nicht, habe ich noch 5 Minuten?
Ja.
Ja. Möchte ich Ihnen auch zeigen, wie der Trump Schweden zu seinem Feindbild erkoren hat. Ja? Also wir haben jetzt praktisch 3 Feindbilder. Ja? die muslimische Frau, den jüdischen Millionär und jetzt kommt Schweden. Ja? Und da hat sich wirklich der Diskurs verschoben, weil das waren früher diese Verschwörungstheorien, waren wirklich Stammtisch und anonym. Das ist jetzt völlig im Offenen. Ja? Und ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber Trump hat eben bei einer seiner Reden gesagt, wir müssen unser Land schützen, schauen Sie, was in Deutschland passiert und schauen Sie, was letzte Nacht oder gestern in Schweden passiert ist. Ja? What happened last night in Sweden? Damit erholt das Sweden. Wer würde das glauben? Sweden, die haben so viele Migranten aufgenommen und die haben jetzt Probleme, von denen sie nie geglaubt haben, dass sie sie haben würden. Ja? Also Schweden gestern. Es war nichts in Schweden gestern. Ja? Daraufhin kommt erste Reaktion aus Schweden, die völlig verdattert waren, was sich da tut, ja? Warum sie plötzlich da so dargestellt werden. Die größte Zeitung, Qualitätszeitung in Schweden sagt, also was ist passiert? Ein Mann ist in einem Spital gestorben nach einem Arbeitsunfall. Und ein Holzrentier hat also ein anderes Nussbohr, also ein anderes Rentier angezogen, der nicht gewusst hat, dass er aus Holz ist. Ja? Und es gab also viele Witze auf Facebook und Sie können sich vorstellen, wie man sich über diesen Ausspruch von Trump mal lustig gemacht hat. Da ist dann Folgendes passiert. Gleich am nächsten Tag hat das russische Fernsehen, also ein Sender, ist da in dieses Dorf nach Stockholm, also in diesen Vorort gefahren und hat jungen Migranten Geld gezahlt, also praktisch bestochen, damit sie letztlich Unruhe schaffen. Und dann haben sie das gefilmt. Ja? Und ins Netz gestellt. Ja? Also das heißt, Trump hat auch recht gehabt. Schauen Sie sich an, was da in Schweden passiert. So, das hat aber dann weitere Geldströme verursacht und plötzlich ist auch aus Amerika, aus einem Anti-Islam, anti-muslimischen Think Tank, dessen Vorsitzender der frühere Verteidigungsminister in Amerika ist, auch Geld dorthin geflossen, damit man diese Propaganda erhöht. Die New York Times hat das alles genau aufgeschlüsselt und dann kam noch weiteres Geld aus Russland und wurde in Berlin verankert und ist dann nach Schweden überwiesen worden. Ja? Und so ist plötzlich aus diesem ganz komischen Ausspruch von Trump, ja, sind 10 neue große Websites und Plattformen, Social Media Plattformen entstanden, die ganz stark nach Polen, Norwegen, England, Neonazi-Organisationen verlinkt sind und mindestens 12 Millionen Links zu 1800 Domänen haben und das vergrößert sich täglich. Ja? Man redet so viel von dieser Macht dieser Social Media. Ja? Und die Social Media haben sehr viel positive und eben auch negative Seiten. Wenn man das geschickt finanziert und so ausnützt, wie das eben nachgewiesen wurde und genau recherchiert wurde von einem amerikanischen Team, was ist mit dieser Äußerung Trumps passiert, wieso ist plötzlich im russischen Fernsehen das aufgetaucht, haben die diesen Weg ganz genau nachverfolgt. Und da kann man sich dann nicht wundern, wieso solche Aussprüche plötzlich so eine Resonanz bekommen. Also, ich sehe das so, das ist jetzt nur eine Plausibilisierung, ja, das ist jetzt kein großartiges Modell, aber damit Sie sich das so ungefähr vorstellen können, dass also bestimmte Aussprüche, Argumente, Benennungen, ja, Texte entstehen, die im am Rand entstehen und die durch solche Wiederholungen, aber auch durch das soziale Netzwerk, aber auch durch Comics und ich meine alle möglichen Textsorten verbreitet werden und langsam eben in den Mainstream gelangen. Und zwar durch auch wieder ganz unterschiedliche Textsorten und so sich letztlich in die Mainstream-Diskurse sozusagen einschleichen. Ja? Manchmal merken wir das und sagen es auch, oft merkt man das gar nicht, weil es eben ja auch nicht abrupt passiert. Ja? Manchmal ist es so abrupt, dass man es merkt, so wie bei dem Mädchen aus dem Sudan, da gab es einen großen Skandal, war auch in der ZIG2 und ich weiß nicht was. Manchmal merkt man das gar nicht mehr, weil man ja auch nicht ununterbrochen sich darum kümmern kann. Also insofern fasse ich jetzt zusammen, was sind die Ursachen und Konsequenzen, warum das so gut funktioniert. Ich glaube, und das ist jetzt sozusagen aufgrund meiner vielen Recherchen, aber auch was ich in der Literatur finde, bei Politikwissenschaftlern, Soziologen, Ökonomen, dass eben in den letzten Jahren gewisse sozusagen Nischen freigemacht wurden, wo solche populistischen Parteien sehr viel Resonanz bekommen haben. Das hängt auch damit zusammen, dass wichtige Probleme von den Eliten auch nicht adäquat behandelt wurden. Und eines möchte ich nur nennen, das ja gerade von der AfD immer wieder genannt wird, nämlich, dass die Banken gerettet wurden und nicht die Menschen nicht dieses Geld bekommen haben. Ja, also in der großen Finanzkrise wurde in allen Ländern sehr viel in die Banken hinein investiert. Denken Sie an Griechenland und Spanien und Portugal und Irland und alle diese Länder. Aber die Einzelnen haben das nicht so gespürt. Also es ist viel Politikverdrossenheit da und das kommt dann, wird dann also leicht instrumentalisiert. Dazu kommt, dass die Eliten dann sehr alle gleich wahrgenommen werden. Das heißt, die Profile der Parteien unterscheiden sich nicht mehr. Ja, früher gab es ganz klar starke Unterschiede zwischen, sagen wir, Sozialdemokraten und Volksparteien. Das ist jetzt irgendwie so ein Mischmasch. Viele Menschen, und da gibt es also auch sehr gute theoretische Ansätze über Postdemokratie, nehmen zu wenig Kanten wahr. Ja? Also man hat sich sehr angeglichen und daher sind alle Politiker gleich. Ja? Und Sie werden sicher oft gehört haben, naja, erwarten wir eh nichts, sind eh alle gleich, die nicht wählen, ja? Eh wurscht und so. Ich bin jemand, der immer auch im Geschäft mit Menschen redet oder auch im Taxi oder so, man hört sehr oft diese Meinung, sind eh alle gleich. Ja? Dann hat natürlich jemand unheimliche Resonanz, der populistisch anders auftritt. Die populistischen Akteure und Akteurinnen sind oft sehr attraktiv. Ja? Sie sind charismatisch, können gut reden, sind gut geschult, und treffen also mit der Art der Schulung und in Österreich ist ja das neurolinguistische Programm, also das NLP, das wäre im Kurs, sprechen diesen gesunden Menschenverstand an. Die Sündenbockkonstruktionen sind sehr effektiv. Ja? Das wissen wir aus der Geschichte, die sind auch jetzt effektiv. Die waren auch 1989 effektiv. Wir haben 1989 eine große Studie gemacht, wie der Eiserne Vorhang gefallen ist, was passiert ist, wie die Rumänen, Polen, Ungarn und Tschechen über die Grenze gekommen sind. Erst hat man wahnsinnig viel Mitleid gehabt und sobald sie da waren, wollte man sie überhaupt nicht. Ja? Und waren auch schwarze Männer, auch viel Angst, nehmen die Jobs weg, Lohndumping, alles. Es waren ganz ähnliche Stereotype wie jetzt. Und die Medien spielen ihnen in die Hände. Ja? Inwiefern? Weil Skandal verkauft sich gut. Ja? Je größer die Schlagzeile, umso besser. Skandale verkaufen sich gut und insofern kann man damit rechnen, dass wenn man also diese Schlagzeilen hat, denken Sie jetzt an die Kronenzeitung, heute Österreich, aber auch die Qualitätszeitungen, wenn Provokationen kommen, macht das Schlagzeilen. Ja? Ich habe das übrigens jetzt vor einer Woche selbst erlebt, um das anekdotisch zu erzählen. Wir hatten ein Hintergrundgespräch, wo wir Presse eingeladen haben, und ich staune am Abend über eine Schlagzeile im Standard, lauter Dinge, die ich nie gesagt habe. Aber es hat sich enorm gut verkauft, hat viele Postings, nur hat es nicht gestimmt. Ja? Und wie dieser Mechanismus passiert, ich habe mich beschwert dann und wurde zurückgerufen von diesen Journalisten, die bei diesem Hintergrundgespräch anwesend waren, und die haben mir gesagt, sie mussten das schnell schreiben. Sie haben sich leider die Tonbandaufnahme nicht wirklich angehört. Und jetzt haben sie sich angehört und sind draufgekommen, sie haben das falsch geschrieben. Tut ihnen sehr leid. Also, wenn das beim Standard, ja, jetzt können Sie sich vorstellen, wie das bei Zeitungen ist, wo das sozusagen wirklich nur mehr auf Effekt ausgeht. Also, die Medien haben natürlich eine Interdependenz mit Politik, weil sie sind abhängig davon, dass sie da schreiben, was sie von der Politik sozusagen hören. Und die Politiker sind abhängig von den Medien, ja, weil die bringen ihnen Zuspruch und veröffentlichen. Also diese Interdependenz ist immer da, aber, und die wird von manchen geschickter genutzt als von anderen. Ja, was macht man jetzt dagegen? Also, was macht man gegen diese Normalisierung? Manche Parteien haben versucht, rechts zu überholen, das hat ihnen nicht geholfen. In Frankreich gibt es noch immer einen ganz starken Cordon sanitaire, also man geht mit Marine Le Pen keine Koalition auf Bundesebene ein, wird man sehen, ob das so bleibt. Die Frage entzaubern, naja, ich denke, sie haben sich eher selber entzaubert, ja? Also ich meine, als wurden sie entzaubert. Ibiza hat sicher zumindest für das österreichische Publikum vieles entzaubert, aber sie wissen auch, dass es sehr verharmlost wird. Ja, also besoffene Geschichte und so. Kann ja sein, dass Strache wiederkommt. Wäre übrigens in einem anderen Land nicht möglich.
Er spricht morgen bei der Allianz für die Allianz für Österreich.
Ja. Man könnte versuchen, andere Inhalte und Narrative auch zu propagieren, auch in einer sinnvollen Form, wobei man sich nicht so arrogant sein sollte, nicht auch geschickt und mit Werbung, werbetechnisch sich zu vermarkten, weil es anders nicht geht. Viele progressive Parteien haben geglaubt, dass sie komplexe Argumente auch auf Wahlplakate schreiben können. Kein Mensch geht so zu einem Wahlplakat und liest jetzt da also absatzweise irgendeine gescheite Abhandlung, sondern man muss Textsorten adäquat handeln. Ja? Und natürlich werden positive Bilder, positive Geschichten gefragt. Frage, das sagen einem dann die Journalisten, aber das verkauft sich nicht. Also es ist ein Dilemma, ich bin selber schon gefragt worden von manchen Journalisten, Journalistinnen, was sollen wir denn machen? Wir können ja nicht nichts sagen, aber so wiederholen wir es ständig. Ja? Die Anneliese Rohrer von der Presse hat mir mal in einem Gespräch gesagt, wir, die Journalisten, haben den Haider gemacht. Mhm. Ja? Und wenn Sie sich zurückerinnern, der war jede Woche Titelbild, Wochenpresse, News, Profil etc. Ja? Jede Woche. Wenn man das ständig propagiert, na sicher, geht das, hat das Resonanz. Also man muss versuchen, irgendwie eine sinnvolle Balance zu halten zwischen das zu publizieren, was notwendig ist. Man könnte es aber auch kommentieren, zum Beispiel. Man muss es ja nicht einfach unkommentiert wiedergeben, sondern man könnte sagen, ja, es ist schon wieder eine Provokation. Ja? Oder es wird schon wieder eskaliert. Oder da sind Grenzen überschritten, weil X hat das gesagt, X hat das gemacht. Man kann es ja auch einbetten. Ja? Und im Fernsehen passiert das ja auch manchmal. Aber Zeitungen übernehmen, und wie ich es jetzt selber erlebt habe, und verdrehen, unglaublich. Und enden möchte ich mit einem Ausspruch, der mir selber sehr gut gefällt, von Adorno, nämlich, man, nicht die Verhetzten muss die Politik gewinnen, sondern jene, die das große Unbehagen empfinden, nämlich, dass etwas nicht in Ordnung ist, ohne deswegen schon den Anstand verloren zu haben. Also ohne eben gleich sich normalisieren zu lassen oder sich dem zu unterwerfen. Und damit würde ich gerne enden.